heute Abend haben wir endlich mal jemanden zu Gast, der so richtig multifunktional unterwegs ist. Stefan Kühn, wunderschönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Und zwar ist er zuständig für vieles, für den Geschäftsbereich Stadtentwicklung, Bauverkehr und Liegenschaften, fürs Amt für Geodaten und Kataster, fürs Bauaufsichtsamt, fürs Stadtplanungsamt, fürs Straßen- und Tiefbauamt, fürs Amt für Hochbau- und Immobilienverwaltung in der Stadt. Nebenbei sitzt er auch noch im Aufsichtsrat der Dresdner Verkehrsbetriebe, ist Vertreter des OB im Verwaltungsrat Verkehrsverbund Oberelbe GmbH, Vertreter des OB im Aufsichtsrat Zwecksverband Verkehrsverbund Oberelbe, Mitglied im Deutschen Städtetag, Bau- und Verkehrsausschuss.
Und jetzt die Sendezeit zu Ende.
Mitglied im Aufsichtsrat. Genau, wir wollen sie nicht zu Ende gehen lassen, aber das Wichtigste, Ex-Vorstandsmitglied und Spieler des FC Bundestag. Hallo und guten Abend, Stefan Kühn.
Ja, guten Abend.
Müssen wir jetzt Titel sehr sagen?
Nein.
Was ich jetzt hier so höre. Ja, wir hatten uns ja kurz nach deiner Amtseinführung hier als neuer Baubürgermeister unterhalten, was auch das Ende deiner Tätigkeit im Bundestag markierte, wo du für die Grüne Partei als verkehrspolitischer Sprecher unterwegs warst. Für die Hörerinnen einfach erst einmal schon ein Bild von deinen Präferenzen, denke ich, auch ein Stück. Und genau, jetzt haben wir gesagt, jetzt ist ein bisschen Zeit vorbei und du konntest deine Erfahrungen sammeln oder einiges an Erfahrungen sammeln. Das, worum es uns geht, ist, denke ich, Stadtentwicklung, Wohnen, Verkehr, Beteiligungsformen, Beteiligungsformate und du hast ja relativ weitgehende Ansprüche schon einmal artikuliert, was du eigentlich gerne möchtest. Jetzt ist ein halbes Jahr rum. Wie geht's dir mit einer Verwaltung? Wie geht's dir mit einem Stadtrat Dresden? Wie geht's dir im Bürgermeisteramt?
Nach einem halben Jahr kann ich zumindest sagen, ich habe es jetzt nicht bereut, in die Kommunalpolitik zurückgewechselt zu sein. Man merkt, man braucht bei vielen Themen einen langen Atem und eine gewisse Frustrationstoleranz. Und man muss aufpassen, dass man sich nicht im Kleinen zerreiben lässt, sondern versucht, die Themen, die einem wichtig sind, also wirklich stringent auch weiter zu verfolgen. Jenseits der inhaltlichen Themen sind zwei Punkte wesentlich. Das eine ist, wir brauchen eine Ermöglichungskultur in dieser Verwaltung. Also das ist von Amt zu Amt unterschiedlich, aber insbesondere in einem Amt ist es schon so, dass ihm erstmal erzählt wird, was alles nicht geht und warum. Und wenn man genauer nachbohrt, stellt man dann schon fest, dass es wo eher mit dem nichts mit dem Nicht-Gehen zu tun hat, sondern eher mit dem Nicht-Wollen. Und wir brauchen tatsächlich, das ist das Zweite, wirklich eine Beteiligungskultur, die eben nicht eine Bürgerinformation im Sinne von Informationsweitergabe oder eine Akzeptanzbeteiligung ist, sondern die eben wirklich sehr frühzeitig ansetzt. Und das sind zwei Prozesse, die, wo ich merke, das ist ein Kulturwandel, den du Stück für Stück erst auf den Weg bringen kannst. Wir hatten eine Führungskräfteklausur in meinem Geschäftsbereich, also mit allen Amtsleiterinnen und Amtsleitern und deren Stellvertretern, und haben ein Zielbild formuliert. Wo wollen wir denn hin? Was sind denn eigentlich die 10 wichtigsten Ziele? Und Beteiligungskultur stärken und eine leistungsfähige Verwaltung mit Ermöglichungskultur, das waren schon zwei Punkte, die wir groß hingeschrieben haben, wo auch Einigkeit besteht und wo jetzt im rauen Alltag es genau gilt, dafür letztendlich an der Umsetzung zu arbeiten, damit das von dem Ziel eben auch dann Wirklichkeit wird. Und da bin ich dran. Das geht mal schneller, das geht mal langsamer. Es gibt viele Mitarbeitende in der Verwaltung, die super motiviert sind, ja, die sich auch wirklich freuen, wenn da Impulse aufgenommen werden. Und es gibt halt die, die sagen, im übertragenen Sinne, das haben wir halt schon immer so gemacht.
Na, nee, wir hatten jetzt sozusagen drei Bereiche so ein bisschen nominiert, wo wir gesagt haben, okay, es gibt so Stadtentwicklung, da gibt es schon eine ganze Menge Strukturen, auch wenn uns viele von diesen Strukturen nie gefallen. Mein persönliches Stichwort oder mein Hit ist da immer der Verein Historischer Neumarkt, der sich auch für alles eigentlich zuständig fühlt und auch Gehör findet. Anders scheint es mir im Bereich Wohnen oder im Bereich Verkehr. Und gerade in diesen zwei Bereichen, denke ich, liegen momentan ein paar ganz dicke Hunde auf dem Tisch. Vielleicht fangen wir mal sozusagen mit dem Thema Wohnen an. Da ist jetzt gerade so eben diese Fusionsgeschichte mit Vonovia. Da sind die Versuche, die ja schon früher eingeleitet worden sind, nach diesem unsäglichen Verkauf der WOBA irgendwann, der inzwischen aufgegessen ist und jetzt eben zu einem gewissen Kater, einer Katerstimmung führt. Die eher progressiven Leute im Stadtrat versuchen, sowas wie städtischen Wohnungsbau wieder zu gewinnen. Wie läuft das? Gibt es ja dann auch das St. Florians-Prinzip, ich will keinen sozialen Wohnungsbau in meiner Nachbarschaft und so weiter. Also bloß mal als Stichworte. Ja.
Also ein eigenes Wohnungsunternehmen verkaufen geht schnell, ein neues wieder aufbauen dauert. Wir sehen ja, dass wir, was so die Bodenpreise angeht, eine Entwicklung auf dem Dresdner Markt haben, der ist schon rasant. Was dazu führt, dass viele gar keine Chance mehr haben, sag ich jetzt mal, an Grundstück heranzukommen. Also auf dem klassischen Weg gilt das zum Beispiel für Baugemeinschaften. Wenn wir Baugemeinschaften fördern wollen, dann wird das nur funktionieren, wenn wir eigene Grundstücke dafür zur Verfügung stellen und dort eben eine Konzeptausschreibung machen, die Grundstücke auch gar nicht verkaufen, sondern über Erbpacht vergeben. Da ist gerade eine Vorlage im Geschäftsgang, wie das so schön heißt, wo wir jetzt sagen, ja, da ist eine Baugemeinschaft, die hat ein super Konzept, also auch hinsichtlich Nachhaltigkeit, und wir verkaufen nicht zum Verkehrswert, sondern wir verkaufen unterhalb des Verkehrswertes, weil wenn wir zum Verkehrswert verkaufen würden, hätte die Baugemeinschaft schlicht und ergreifend keine Chance. Wenn man zum Verkehrswert das Thema ansetzen würde, dann kämen die klassischen Bauträger zum Zug, würden hochwertige Eigentumswohnungen entstehen, aber nicht die Wohnung, deren Nachfrage besonders hoch ist. Wir haben ja im Moment gerade in der inneren Altstadt die höchsten Leerstandsquoten, ja, ungefähr 20%. Und das sind eben Wohnungen, die jenseits von 11, 12 Euro Miete kalt angeboten werden. Und gleichzeitig haben wir mittlerweile die Situation, dass rund 82.000 Dresdner Mietwohnhaushalte, also ungefähr 30% aller Mietwohnhaushalte, einen Anspruch auf einen Wohnberechtigungsschein haben. Also wenn wir über sozialen Wohnungsbau reden, reden wir de facto über die Mitte der Gesellschaft. Und hier haben wir ein erhebliches Defizit an zur Verfügung stehenden Wohnraum. Und hier ist es eben so, dass die wiedergegründete städtische Wohnungsgesellschaft, die WED, mit eigenen Grundstücken eben sozialen Wohnungsbau betreibt. Lange ist es halt so gewesen, dass Grundstücke, städtische Liegenschaften, ja, letztendlich dazu da waren, Einnahmelücken im Haushalt zu decken, sprich, dass Grundstücke verkauft wurden. Also das eigentlich nie sozusagen im Fokus stand, dass man doch eine Grundstücksverfügbarkeit braucht, kommunales Eigentum, um städtische Ziele, gesellschaftliche Gemeinbedarfsziele zu erfüllen. Das dreht sich jetzt, aber diese Wohnungs-, die WED, die wird ja bis 2025 ist das Ziel, 2500 Wohnungen zu schaffen. Das wird sie gar nicht schaffen. Und wenn man das am Bedarf mal nach dem Wohnungskonzept sich anschaut, ist der wesentlich höher. Also muss man auch die Privaten einbeziehen. Und da sind wir beim kooperativen Baulandmodell, was gerade politisch sozusagen intensiv diskutiert wird, ob eben bei B-Plänen künftig 30%, so wie es bisher ist, eben die Investoren bezahlbaren, also belegungsgebundenen, das heißt für diejenigen, die so einen Wohnberechtigungsschein nutzen können, Wohnraum entsteht oder weniger nicht. Die Branche will natürlich gerne weniger, aber man muss uns Wohnungskonzept gucken, um festzustellen, dass wir da einen erheblichen Bedarf haben und eigentlich da diese hohe Quote, die es ja auch in anderen Städten gibt, brauchen. Also das ist meint einerseits sozusagen entscheidend, der WED wieder mehr Grundstücke zur Verfügung zu stellen. Das heißt, wir müssen uns eigentlich mit Flächen bevorraten, nicht nur um sozialen Wohnungsbau zu ermöglichen, sondern eben auch für das Thema Vernetzung von Grünräumen, für Kultur, für Sport etc. Da bereiten wir gerade eine Grundstücksstrategie vor, die letztendlich heißt, wir müssen deutlich mehr Geld in die Hand nehmen, um kommunales Eigentum zu mehren, um eben auch städtische Ziele zu erreichen. Das Zweite ist, die Privaten müssen sich weiter engagieren. Sie profitieren auch letztendlich davon, weil es ein sehr gutes Förderprogramm vom Land gibt für den sozialen Wohnungsbau. Ja, das sind eben die Wohnungen, die ich sogar gefördert bekomme und die ich sofort vermietet bekomme. Die hochpreisigen stehen leer. Das ist eben ein zweiter wichtiger Baustein. Das sind eben die Hebel, die ich jetzt sehe, sozusagen eine aktive Bodenpolitik zu machen, um wirklich Gemeinbedarfs und Themen des sozialen Wohnungsbaus letztendlich bearbeiten zu können.
Würde ich mal direkt nochmal drauf zugehen, weil mir erscheint das jetzt eine Spur zu friedlich, was ich da höre. Also ich höre jetzt sozusagen Landesförderprogramm, das bedeutet im Effekt unsere Steuern. Das heißt also an dem Zustand, dass das Wohnen letztendlich ein Investitionsprojekt ist, wo man sozusagen irgendwie Geld, was händeringend nach Ablageorten sucht, um irgendwie wachsen und vermehren zu können. Reicht das? Also reicht dieses eben dem der jetzigen bundesdeutschen Gesellschaft immanente Vorgehen, reicht das aus? Oder muss man tatsächlich die Kräfte stärken, die da auch ein bisschen mehr Zähne zeigen, so wie das also in Berlin versucht worden ist, was technisch offensichtlich nicht gut gelaufen ist, nicht gut gemacht worden ist, dort also in Richtung Enteignung, Mietendeckel irgendwie so loszugehen?
Naja, die Frage ist ja, was kann ich jetzt aus kommunaler Sicht machen? Und ich sage jetzt mal, wir haben immer betont und da bin ich jetzt auch gespannt, dass es auch tatsächlich kommt, dass wir eben vom Freistaat her als ein angespannter Wohnungsmarkt anerkannt werden. Das heißt, die Mietpreisbremse gilt. Über deren Wirkmächtigkeit und Ausgestaltung muss man eigentlich auf anderer politischer Ebene letztendlich streiten. Was ich auf kommunaler Ebene machen kann, also es gibt jetzt das neue Baulandmobilisierungsgesetz, das stärkt sag mal, die Vorkaufsrechte der Kommune. Dafür brauche ich dann aber natürlich wieder einen Haushaltstitel, mit dem Geld. Ich was ankaufen kann. Und wichtig ist, dass ich eben Flächen, die ich ankaufe, da nie wieder so schnell verkaufe, weil letztendlich feuere ich dann die Preisspirale ja nur an. Also muss über Erbbaurechte letztendlich gehen und die Grundstücke im Bestand halten. Das ist sozusagen, ich bin natürlich in Abhängigkeit sozusagen von den, sagen wir mal, landes- und bundespolitischen Rahmenbedingungen. Es wäre schon ein wichtiger Trend, Umkehr, wenn man eben tatsächlich sagt, wir bevorraten uns endlich mit Grundstücken, entziehen die sozusagen der Preisspirale, kaufen, wiederverkaufen oder kaufen, liegen lassen, Wertentwicklung abwarten, sondern führen sie eben Gemeinbedarfszwecken zu, insbesondere bezahlbaren Wohnraum, und zwar in seiner Vielfältigkeit, den es ja gibt. Also bei mir klopfen ja täglich Baugemeinschaften an, kleine Baugemeinschaften, große Baugemeinschaften etc. pp. Und ich habe immer keine Grundstücke, um das mal überspitzt darzustellen. Und insofern würde mir das schon helfen, wenn es tatsächlich eine, das ist ja bei den Mehrheitsverhältnissen im Stadtrat nicht so ganz einfach, eine eine Grundstücksstrategie gibt, die heißt, ja, für das Thema sind wir bereit, einen höheren Haushaltsanteil einzusetzen, um eben wirklich Gemeinbedarfsziele verfolgen zu können. Und wichtig wäre es tatsächlich jetzt auch, dass diese eine Vorlage durchgeht, dass wir eben nicht immer nur nach dem Höchstgebot beziehungsweise dem Verkehrswert auch Baugemeinschaften, Bauland zur Verfügung stellen, sondern sagen, okay, es gibt eben noch andere Ziele, die einzahlen, eben zum Beispiel ein besonders ökologisches Konzept etc. pp.
Ja, ich würde gerne nochmal auf das Thema Vonovia zurückkommen. Da hat ja unlängst der Stadtrat beschlossen, wir müssen da irgendwie verhandeln, und man meinte, irgendwie einen Hebel in der Hand zu haben, indem man beim Bundeskartellamt irgendwie Stellungnahme abgibt und sagt, hey, diese Fusion, das ist was wir kritisch sehen, und das müsste auf diese und jene Art abgemildert werden, auf das wir es gutheißen können und so. Jetzt hat das Bundeskartellamt mit der Schulter gezuckt, hat gesagt, 20% Marktanteil in einer einzelnen Stadt, das ist jetzt nichts, wo wir von Konzentration sprechen. Da ist also noch viel Platz. Die Stadt hat aber so oder so das Problem, dass Belegungsrechte ablaufen, dass man eigentlich sozusagen auf irgendeinen Modus des Zurechtkommens mit diesem Großvermieter angewiesen ist. Gibt es da jetzt Verhandlungen? Welche Hebel hat man in der Hand? Wie kann man mit dieser Situation umgehen? Dass ja bisher zum Beispiel ganz viele Sozialwohnungen auch im Bestand der Vonovia sind und man jetzt nicht darauf wetten kann, dass die aus eigenem Antrieb scharf drauf sind, das so bei diesem Stand zu lassen.
In der Tat war ja der Versuch, so eine ähnliche Konstellation wie in Berlin zu kommen. Man verhandelt sozusagen mit Vonovia und Deutscher Wohnen hinsichtlich Mietpreisdeckelung, hinsichtlich auch, sag jetzt mal, der Frage, ob man Grundstücke oder eben auch einzelne Wohnungsbestände abkaufen kann. Das ist sehr intensiv im Stadtrat auch diskutiert worden. Und in der Tat hätte das ja auch die Chance gehabt, dass sich das eigene Wohnungsunternehmen, die WED, auch entwickeln kann. Also eine Marktmacht im Sinne auch von sag jetzt mal, Einfluss auch auf Bodenpreise, hast du halt nie mit 2.500 Wohnungen, sondern eher mit 25.000 Wohnungen. So, dann bist du sozusagen Player im Markt. Insofern wäre das natürlich auch durchaus interessant gewesen, wenn man in so eine Situation gekommen wäre, dass man verhandeln hätte können. Ja, aber du hast schon gesagt, ne, das Bundeskartellamt hat letztendlich keine Auflagen erteilt. Wir haben ja deutlich gemacht, dass es ja in einzelnen Stadtteilen schon eine Marktkonzentration gibt. Ne? Wir haben ja Stadtteile, wo beide Unternehmen 2/3, also jedenfalls deutlich über 50% der Wohnungsbestände haben. Das hat das Bundeskartellamt an der Stelle wenig interessiert. Die Belegungsbindungen können bis 2036 verlängert werden. Ja? Und deshalb ist aber eben andererseits, sind eben trotzdem befristet, ist es eben andererseits total wichtig, dass wir eben eine eigene Wohnungsgesellschaft haben, wo wir eben dauerhaft bezahlbaren Wohnraum schaffen. Und ja, das ist, also ich sage jetzt mal, natürlich gibt es die Möglichkeit, jetzt auf freiwilliger Basis noch Verhandlungen zu führen, aber ich sehe da im Moment ehrlich gesagt wenig Spielraum.
Könnte man ungeniert sowas wie Bebauungspläne oder so als Hebel einsetzen, oder ist das eher unanständig und kein Brauch? Weil die Vonovia will ja hier und da auch bauen, zum Beispiel.
Na, es ist ja schon so, dass die Vonovia durchaus eben auch über die Förderung von sozialem Wohnungsbau hier auch neu baut, ja, also auch zusätzlichen Wohnraum an der Stelle schafft für die Wohnberechtigten. Das läuft schon. Wir haben an verschiedenen anderen Stellen auch durchaus eine recht konstruktive Zusammenarbeit. Also Stichwort ist ja auch klimaneutrale Bestände. Ne? Da sind wir auch durchaus mit der Vonovia im Gespräch. Anderes Stichwort ist doppelte Innenentwicklung. Also wie kann man eben Bestände sanieren, andererseits aber eben auch wichtige Grünverbindungen schaffen. Wir haben ja hier viele Bestände 50er, 60er, 70er Jahre. Da kommt man im Moment mit der Vonovia ganz gut ins Gespräch. Das kann man schon an der Stelle auch sagen.
Ich habe mal die Frage zu den Belegungszeiten. Die gelten ja 10 Jahre und dann ist die Preisbindung ja weg. Könnte man nicht dort auch einen Hebel ansetzen?
Also das Landesförderprogramm ist für 15 Jahre vorgesehen. Und es gibt Möglichkeiten, die auf 20 zu verlängern. Und das muss man sozusagen jetzt auch nochmal diskutieren, unter welchen Rahmenbedingungen. Aber 15 Jahre sind es auf alle Fälle. Und 20 gibt die Förderrichtlinie durchaus her.
Mhm. Nun gibt es, also gibt durchaus Zweifel, dass das alles auf so eine Verhandlungsweise so richtig funktionieren wird. Weil natürlich die Vonovia ist genau dann noch interessiert, mit der Stadt zu reden, wenn irgendwo Fördergeld winkt. Und dann funktioniert das auch möglicherweise. Aber das wird ja an anderen Stellen wieder weggenommen. Und die Preissteigerung, die auf das Auslaufen der Belegungsrechte dann irgendwie folgen, reagiert dann die Stadt mit Mehrausgaben für Wohnen, für Leute, die eben nicht aus eigener Kraft diesen Wohnraum bezahlen können, sodass eigentlich die Wohnungsunternehmen doch einen relativ ungenierten Standpunkt auch vertreten, nach meiner Sicht so in der Öffentlichkeit. Nun gibt's ein paar Player im politischen Bereich, sowas wie Mietenwahnsinn stoppen, Recht auf Stadt, gutes Recht für alle und so weiter. Gibt also verschiedene Initiativen, die ein bisschen daran kranken, aus meiner Sicht, dass die Menschen noch nie richtig verstehen, wie existenziell eigentlich so ein Thema für sie bald wird. Und wo meiner Meinung nach vielleicht eine Stadt gut dran tun würde, diese Initiativen auch zu würdigen und zu sagen, okay, wir versuchen sowas auch mal mit reinzuholen in die öffentliche Debatte, die jetzt über Wohnen in der Stadt Dresden. Also was ist das eigentlich für eine Stadt, die wir wollen? Welche Möglichkeiten siehst du da, dort Beteiligungsformate zu entwickeln, die auch dem Rechnung tragen, dass bereits organisierte Initiativengruppen und so weiter da sind?
Also wir haben erst heute Nachmittag wieder den runden Tisch Wohnen gehabt, ein virtuelles Format. Und da ist, ich sage jetzt mal, vom Netzwerk NWID, jetzt muss man gucken, dass die
das trifft's, ja.
Die
Wohnen in Dresden, ne?
Also genau die Gruppen, die du meinst, jetzt müsst ihr mir mal selber auf dem Sprung helfen, dass ich Netzwerk Wohnen in Dresden.
Ja.
Genau, eigentlich ganz einfach, okay. Genauso am Tisch wie die Bauträger. Und wir haben auch ein regelmäßiges Format, wo die Themen auch mir gegenüber adressiert werden. Also wir sind da im Gespräch. Ein Thema ist ja eben wirklich zum Beispiel mehr als in Vergangenheit eben Grundstücke für Baugemeinschaften zum Beispiel zur Verfügung zu stellen. Ich denke, es gibt ja auch einen Antrag von mehreren, zumindest zwei Fraktionen, das Thema soziale Erhaltungssatzung, also Milieuschutzsatzung, wird auch politisch diskutiert werden. Also wie reagiert man darauf, dass in bestimmten Stadtteilen eben hoher Verdrängungsdruck da ist? Hier gibt es auch durchaus schon ein Screening, wo die Stadtverwaltung auch geguckt hat, wo es Aufwertung und Verdrängungsdruck. Darüber wird es eine Diskussion geben, wo ich angesprochen war, es ja schon hinsichtlich der Mehrheitsverhältnisse noch nicht abschätzen kann, wie weit da eben wirklich auch die breite Einsicht da ist, dass man mit diesen Instrumenten eben auch arbeiten muss. Die gibt es ja, also die sind ja bisher in Dresden noch nicht zur Anwendung gekommen. Gibt, wie gesagt, da eine entsprechende Vorarbeit aus der Verwaltung. Und die Debatte kommt und ja, es ist ein Handlungsinstrument hier mit Aufwertungs- und Verdrängungsdruck, der ja sichtbar ist, umzugehen. Ich hatte ja vorhin noch die Entwicklung auf dem Bodenmarkt genannt. Ich will mal ein Beispiel nennen, also für, dass man das so plastisch wird. 2013 hat der Quadratmeter Bauland, wenn es darum ging, sozusagen Geschosswohnungsbau zu errichten. 200 Euro gekostet. Jetzt sind wir im letzten Jahr bei 825 gewesen. Also eine Vervierfachung innerhalb von 8 Jahren. Wir erleben, dass Grundstücke sozusagen mehrfach weiterverkauft werden. Also nicht gekauft, um sie zu entwickeln und beispielsweise Wohnungen zu machen, sondern eben weiter zu verkaufen, dass laufende Projekte, noch bevor sie fertig sind, an den nächsten Investor verkauft werden. Und das sind immer natürlich, wird Gewinn gemacht. Jeder Verkauf zählt, Grundstücksverkauf zählt eben in die Berechnung der Bodenwerte mit rein. Und insofern, gerade Lingnerstadt ist so ein Beispiel, wo es da wirklich erhebliche Preissteigerungen gab. Ja, und das feuert eben die Spirale an.
Ja, so weit zu Kapitalismus, würde ich sagen. Vielleicht versuchen wir den Sack fürs Wohnen noch zuzumachen. Also es gibt verschiedene Akteure, die einen, die sind in dem Bereich tätig. Das wären also Initiativen aus dem vorpolitischen Raum. Das wären die Akteure, die selber irgendwie Grund besitzen. Und das ist sowas wie eine Verwaltung der Stadt. Dann haben wir einen Stadtrat, der sich irgendwie betut und dort natürlich mit seinen Mehrheitsverhältnissen zu tun hat. Und wir haben eine Bevölkerung, die zum großen Teil nach meiner Wahrnehmung den Schuss noch nie gehört hat. Wie hilfreich sind die Medien in dem ganzen Sektor? Also hast du den Eindruck, dass das angemessen über das Thema Wohnen in Dresden nachgedacht wird, geschrieben wird, sich da was bewegt? Oder sind die Medien da möglicherweise ähnlich schlafmützig wie die Bevölkerung? Steile These.
Also mein Eindruck ist schon, dass dieses Thema zunehmend eine Aufmerksamkeit erfährt. Also eine Dresdner Tageszeitung hat jetzt so eine Serie gestartet, beschäftigt sich mal ein bisschen intensiver mit den Themen Grundstückspreise, Bedarf an sozialen Wohnraum und so weiter und so fort. Also ich merke schon, das Thema, ihr würdet das jetzt Mainstream nennen, kommt da schon an.
Ist doch, ne? Gut. Hm?
Genau. Ob allen so klar ist, wie hoch der Druck auf den Kessel ist und ob dann immer die richtigen Schlussfolgerungen gezogen werden, weiß ich nicht. Also es heißt ja immer so ganz spontan, wir müssen einfach mehr bauen.
Ja.
So, wir müssen mehr Bauland ausweisen. Wenn wir mehr Bauland ausweisen würden, würde sozusagen wieder nur eine Flächenbevorratung stattfinden. Das heißt, Investoren sichern die Flächen, lassen sie erstmal liegen.
Ja. Genau.
Und bauen halt nicht. So, aber das ist eben so immer wieder gängig genannt, ihr müsst mehr bauen, wir sehen, was gebaut wird, am Bedarf vorbei und braucht mehr Flächen. Und auch da muss man ganz klar sagen, wenn wir mehr Flächen ausweisen würden, würden die nie bebaut werden, auch nie sozusagen dort, wo die größten Probleme sind, sondern sie würden erstmal liegen gelassen und eine Wertsteigerung abgewartet. Insofern versuche ich das schon immer wieder sozusagen in die richtigen Instrumente zu lenken. Wichtig ist, glaube ich, dass jetzt das kooperative Baulandmodell uns nicht zerschossen wird. Ja? Dass wir dann tatsächlich eine aktive Bodenpolitik machen und tatsächlich uns mit Flächen bevorraten und jetzt nicht glauben, dass wir ohne eigenes ohne Eigentum hier einen Einfluss auf eine Marktentwicklung haben, die natürlich logischerweise, du hast gesagt, kapitalistischen Verwertungslogiken folgt.
Ja, so, jetzt müssen wir jetzt dringend das Thema verlassen. Wir haben jetzt noch eine Viertelstunde. Wir wollen auch noch über Verkehr sprechen. Da gibt es ja auch einiges, was Menschen irritiert. Also wenn wir das jetzt sozusagen mal umreißen, es gibt eine Dresdner Tradition, die heißt Autos zuerst und eigentlich permanent irgendwie aufstocken im Individualverkehr. Das löst die Probleme. Wir, die wir hier jetzt um so einen Tisch drumherum stehen, wir wissen alle auf irgendeine Art und Weise, das löst die Probleme nicht. Wir haben ruhenden Verkehr, Parkraum, Bewirtschaftung. Wir haben den ÖPNV, wo jetzt irgendwie neuerdings irgendwie so eine hübsche Studie gekommen ist, die sagt, teurer machen und in der Fläche kürzen. Wo stehen wir? Wo geht Dresden hin und was sind die Linien?
Also Man kann jetzt sagen, es hat 15 Jahre gebraucht, um die Parkgebühren zu erhöhen. 15 Jahre. In der gleichen Zeit sind die Ticketpreise im ÖV um, je nach Ticket, 40-50% gestiegen. Es gab ja mal den Stadtratsbeschluss oder mit dem 90er-Jahre-Verkehrskonzept hieß es, eine Stunde parken soll nicht teurer sein und nicht billiger sein als eine Stunde mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Das wird auch nach der Erhöhung jetzt nicht kommen. Leipzig hat jetzt zum 1.7. auch die Parkpreise erhöht. Die liegen auch deutlich drüber. Also das Thema Parken ist ein sehr sensibles, weiß ich aus eigener Erfahrung, insbesondere wenn man ein paar Poller setzt, um auch, sag jetzt mal, rechtskonformen Zustand, nämlich dass im Landschaftsschutzgebiet nicht geparkt wird, herzustellen. Was wir jetzt machen, ist, ich habe die Fortschreibung für den Verkehrsentwicklungsplan, also es geht um den Dresdner Mobilitätsplan 2035 plus eingeleitet. Dort gibt es ein über Zufallsbürger, also aus der Stichprobe gezogen, aus der Einwohnerkartei ein Dresdner Mobilitätsdialog, wo eben nicht nur, sag mal, die Verbände vom ADFC bis zum ADAC, vom Industrie- und Handelskammer bis zu Fridays for Future drin sind, sondern eben auch aus dem Querschnitt der Bevölkerung die Bürgerinnen und Bürger, wo es wirklich darum geht, wie stellen wir eigentlich unser Verkehrssystem für die Zukunft auf? Und eine wichtige Frage wird zum Beispiel auch sein, wie wollen wir eigentlich die öffentlichen Flächen gestalten und die Flächen verteilen. Also Flächen ist, wie wir schon gesprochen haben, knappes Gut. Und ist die jetzt nur dem 80% dem motorisierten Individualverkehr, einschließlich des Themas Routenverkehr, weil es ist ja überwiegend ruhender Verkehr. Wir haben ja einen Rückgang des Pkw-Verkehrs, aber wir haben einen höheren Pkw-Besitz. Das heißt, es wird mehr besessen, aber weniger gefahren. Also wird mehr geparkt.
Von Besessenen?
Genau, nee. Besessenheit ist ein gutes Stichwort, ja.
Das habt ihr jetzt gesagt. Und es geht natürlich dann um die Frage, welche Funktionen haben öffentliche Räume, wie wollen wir sie gestalten und wie wollen wir Flächen aufteilen? Und das ist eine Frage, die natürlich breit in der Bürgerschaft diskutiert werden muss. Wir haben an verschiedenen Stellen Flächenkonflikte, die man lösen muss. Da gehe ich letztendlich jeden Tag ran, aber man merkt natürlich, dass immer wenn das Thema Parken aufgerufen wird, das ist so wie der Pavlovsche Reflex, ob das im Ausschuss oder im Stadtrat ist, da geht es immer zur Sache. Da merkt man auch, wie gespalten das Gremium ist. Und mein Ziel ist letztendlich über diesen Dresdner, den Dresdner Mobilitätsplan 2035 plus und den Dialog dort, und wo es auch eine intensive Bürgerbeteiligung, Kinder- und Jugendbeteiligung auch geben wird, mal weg von diesen Auseinandersetzungen zu kommen, sondern wirklich auch zu sagen, was macht denn eigentlich eine lebenswerte Stadt aus? Was macht denn fair verteilte Flächen aus, die eben für alle Verkehrsträger und für alle Menschen zur Verfügung stehen? Also insofern ist das jetzt ein ziemlich wichtiges Thema und ist völlig klar, dass wir eine ganz andere Qualität beim Rad- und Fußverkehr brauchen. Darum mehr auch das Thema Radvorrangrouten mit Fahrradstraßen. Auch das gibt es in vielen anderen Städten. Hier ist es noch neu. Und schon machst du eine Radtour und stellst die erste Radvorrangroute vor, gibt es die erste Petition, weil Sorge besteht, dass man dann nicht mehr parken kann.
Ja. Genau. Sind Planungszyklen irgendwie furchtbar lang, furchtbar als die Amtszeit manches Bürgermeisters? Was ich dir jetzt nicht wünsche. Also ich wünsche dir, so viel noch drehen kannst an dem, was da passiert, aber wie ist das mit all dem, was schon sozusagen irgendwie im Werden ist, vielleicht in Planungsphasen drinsteckt? Bist du da willens und führst du da Auseinandersetzungen in deinem Geschäftsbereich und versuchst da sozusagen möglicherweise noch Spielräume, die Stadtratsbeschlüsse, auf deren Grundlage diese Planung erfolgt, bieten, sozusagen in der richtigen Weise auszunutzen. Stichwort, was weiß ich, sowas wie vierspuriger Ausbau, zweite Ausbaustufe, Kesselsdorfer oder so. Also jetzt ohne konkret zu werden, aber wie weit gehen deine Möglichkeiten in und dein Wille in laufende Planungsverfahren reinzukrätschen?
Das ist natürlich schwer, eine pauschale Antwort tatsächlich zu geben. Also was, glaube ich, wichtig ist, wir brauchen mal ein paar Grundsätze. Es gibt in Dresden überhaupt keine Strategie, wie wir Verkehrsberuhigung machen. Es ist ja an vielen Stellen nie damit getan, irgendein Schild aufzubauen, sondern allein die Gestaltung auch der Verkehrsfläche hat ja viel damit zu tun, wie das Verkehrsverhalten sich dort abspielt. Wenn ich eine breite Straße habe, wird automatisch schneller gefahren, als wenn die Straße schmal ist. Wenn wir viel Sendezeit hätten, könnte ich wirklich Schoten erzählen, was mir alles gesagt wird, was nie geht und warum. Bestimmten Verkehrsberuhigungsmaßnahmen. Wir werden jetzt noch vorm Sommer zusammenhocken und ich will letztendlich, dass wir mal definieren, wie wir baulich Verkehrsberuhigung umsetzen. Also in der Johannstadt gab es jetzt Streit um die Bundschuhstraße, ob man da einen verkehrsberuhigten Bereich machen kann oder nie. Natürlich kann man einen machen, aber es reicht eben nie, ein Schild aufzustellen, sondern muss eben durch die bauliche Gestaltung was Entsprechendes tun. Und das ist erstaunlicherweise wirklich noch mehr oder weniger Neuland. Das ist ein wichtiger Baustein, wo man ran muss. Das Zweite ist, was ich jetzt eben sehr schnell mache, also die erste Radvorrangroute wird nächstes Jahr im zweiten Quartal begonnen werden zu bauen. Wir setzen da letztendlich auch das Radverkehrskonzept um. Wir bündeln verschiedene einzelne Maßnahmen. Das ist ja sehr kleinteilig, das Radverkehrskonzept. Entscheidend ist ja, dass du durchgehend sichere, bequeme Radverkehrsverbindungen hast. Und das setzen wir jetzt mit Hochdruck und Priorität durch. An anderen Stellen merkt man schon, dass ein Problem ist, sieht man jetzt bei der Nürnberger Straße. Ne? Da sind zum Ausbau der Stadtbahn, da gab es Beteiligungsverfahren, die sind eben 6, 7, 8 Jahre zurück, Stadtratsbeschlüsse mit einer großen Mehrheit getroffen wurden. Und jetzt, wo die Planung weiter vorangegangen ist, wo es eben konkret wird, kommt ein Planfeststellungsverfahren und dann stellt man eben fest, okay, ja, wahrscheinlich würde man heute, wenn man mit der Planung anfängt, ganz anders an das Thema angehen, auch was die Verkehrsflächenaufteilung angeht. Und jetzt stellt sich natürlich genau die Frage, wenn du nochmal sozusagen diese Grundsatzdiskussion führst, besteht natürlich die Gefahr, dass du ein so wichtiges Projekt für den ÖPNV, der wirklich ein Problemlöser ist in Sachen Klimaschutz, um Jahre nach hinten schiebst. Das ist ja mal das Stadtbahnprojekt 2020 gewesen. Real ist es jetzt das Stadtbahnprojekt 2030. Ja? Wir reden ja über die Inbetriebnahme in 2030. Und da ist schon tatsächlich auch bei mir der Punkt, dass wir an bestimmten Prozessen schneller werden müssen. Und an anderen Stellen jetzt eben sehr klug abwägen, was man macht. Ja? Also ich denke, im Detail wird man die Nürnberger Straße, die Planung auch noch optimieren können, ja? Aber eben nicht mehr sozusagen grundsätzlich, weil da fängst du an und hast dann mehrere Jahre sozusagen erstmal gar nichts und kannst dann 2035 die Stadtbahn haben. Aber die Straßenbahn ist eben jetzt wirklich in Sachen Klimaschutz und Verkehrswende der Hebel. Also wenn wir, gibt ja einen Stadtratsbeschluss 2030, wollen wir 30% der Wege mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurücklegen. Wenn wir das schaffen wollen 2030, dann muss ich natürlich diese Stadtbahn eben auch 2030 dort und dann weiter über den Zellischen Weg ja in Betrieb nehmen. Also das sind so an verschiedenen Stellen Konflikte. Man merkt das an anderer Stelle, baut es eine Straße, geht es darum, natürlich ist eine Hauptverkehrsstraße, braucht es da Radwege, keine Frage. Ich muss diese Radwege aber so bauen, dass ich nie am Ende die Situation habe, denn wenn Straßenbahn und Autoverkehr sich die Spur teilen, dass dann die Straßenbahn im Stau steht, sondern ich muss es so organisieren, dass die Straßenbahn, wie so schön heißt, Pulkführer oder Rudelführer, habe ich jetzt auch mal gehört, ist um eben den Radverkehr zu stärken, aber den ÖPNV nie auszubremsen, im Gegenteil. Das sind eben diese Herausforderungen im täglichen Geschäft.
Wir sind kurz vorm Ende, müssen trotzdem noch eine ganz große Frage. Also es gibt erklärte Autofahrerparteien, da gibt es 3 Stück im Dresdner Stadtrat. Und wir brauchen einen Kulturwandel im verkehrlichen Bereich. Wie wird er erreicht? Durch Repression oder durch irgendwelche Beteiligungsformate?
Also ich glaube, darum ist ja der Prozess für den Dresdner Mobilitätsplan so wichtig, dass an vielen Stellen die Stadtgesellschaft weiter ist als die Teile der Politik. Und dass es jetzt wirklich darauf ankommt, frühzeitig und breit die Bürgerschaft zu beteiligen, in der konkreten Planung, aber eben auch in so einer Gesamtschau, weil wir haben nicht nur die Ziele hinsichtlich 30% ÖV, sondern wir haben ja auch Klimaschutzziele. Und wenn man die ernst nimmt, und die muss man ernst nehmen, dann können wir einfach nicht unser Verkehrssystem einfach so fortschreiben. Und an bestimmten Stellen ist aber auch klar, dass man mal eine Entscheidung treffen muss. Und das tun wir eben bei den Radvorrangrouten, wo wir auch sagen, ja, hier hat eben Primat, dass der Verkehrsträger, dessen Infrastruktur in den letzten Jahren nicht mit der Nachfrage gewachsen ist, hier Vorrang hat. Und da kann man auch wieder marktwirtschaftlich argumentieren und sagen, das ist Marktwirtschaft. Wenn eine Nachfrage steigt beim Radverkehr, muss ich die Infrastruktur nachliefern. Und wenn ich begrenzten Raum habe, heißt das eben, dass ich dann die Verkehrsräume auch mal anders aufteilen muss. Das ist eben auch Marktwirtschaft.
Okay, dein Wort in Gottes Gehörgang und Weisheit für alle in dieser Stadt. Wir danken Stefan Kühn, Baubürgermeister der Stadt, für dieses Gespräch und ja, auf die nächsten 6 Monate.